Ja, Anfang der Woche wusste ich noch nicht, dass ich hier stehen sollte. Und dann kam ein Anruf von Harald und er fragte mich, ob ich das heute übernehmen könnte. Und ich möchte die Predigt mit einer Frage an euch alle beginnen. Wie viel Geduld hast du, habt ihr mit Menschen, die nicht das tun, worum du sie gebeten hast? Oder die nicht das tun, was ihre Pflicht ist? Also, was macht ihr da?
Erstmal kochen
wir
ja nicht.
Kochen.
Dann ärgere ich mich.
Ärger, ja.
Darauf ansprechen.
Ja. Nicht eskalieren, genau. Genau. Also das Fazit wäre für mich, ich sage es mal mit einer Redensart, ich meine, ich hätte ihn mal in Berlin gehört, ich habe es einmal gesagt, ich habe es ein zweites Mal gesagt, aber im dritten Mal hat es geknallt. Und ich denke, keiner von uns hat unendlich Geduld. Irgendwann ist Schluss. Zweimal lassen wir dem anderen etwas durchgehen. Beim dritten Mal hat das Konsequenzen. In den Ostergeschichten des Markus beobachte ich aber etwas anderes. In Markus 16, 7 und 8 sagt der Engel zu den Frauen, geht nun zu den Jüngern und sagt ihnen, auch dem Petrus, er geht euch nach Galiläa voran, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Und was machen die Frauen? Sie liefen davon, aber nicht, um zu den Jüngern zu gehen, denn sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie gerade an oder vor dem Grab erlebt hatten. Aus Jesu, aus Gottes Sicht ist festzuhalten, seine Leute tun nicht, was sie sollen. Warum auch immer. Und der Predigttext nimmt nun zunächst Bezug auf die soeben gelesenen Verse. Und ich lese uns Markus 16, die Verse 9 bis 11 nach der neuen Genfer Übersetzung. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen haben, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Es ist ziemlich eindeutig. Zuerst wird Johannes 20 erwähnt. Maria von Magdala geht allerdings auch erst mit erheblicher Verspätung los zu den Jüngern. Die, würden wir heute sagen, hängen herum. Sie trauern, manche weinen. Karfreitag war immer noch in ihren Köpfen. Die Botschaft von Jesu Auferweckung war nicht bei ihnen angekommen. Die nächste Folie. Sie, die Jünger, glaubten ihr nicht. So die lapidare Auskunft. Noch einmal, sie tun nicht, was sie tun könnten. Danach springt der Bericht auf Lukas 24. Es ist die Geschichte von zwei namenlosen Jüngern. Sie sind nach Emmaus unterwegs. Die beiden erkennen Jesus erst, als er mit ihnen das Brot bricht und als er betet. Und diese Begegnung lässt sie dann umkehren und sie laufen noch in die Nacht hinein nach Jerusalem zurück. Für antike Menschen war das ein No-Go, keine Option. Aber sie tun es trotzdem. Und dann fällt wieder der Satz von vorhin, nächste Folie bitte, doch auch ihnen glaubten die Jünger nicht. Und Jesus zeigt sich dann auch dem Elferkreis. Wieder zurück nach Johannes 20, da wird der Zweifel, die Mutlosigkeit der Jünger, speziell des Thomas, beschrieben. Und auch da steht der Unglaube im Vordergrund. Ostern, die gute Nachricht von Jesu Auferweckung, findet zunächst kein Echo, keinen positiven Widerhall. Dreimal hören die Jünger die Botschaft von der Auferweckung Jesu. Dreimal versucht Jesus, bei ihnen zu landen, Zugang zu ihnen zu bekommen. Und beim dritten Mal steht er sogar selber vor ihnen. Aber es tut sich zunächst nicht. Sie glaubten ihnen, sie glaubten sogar ihm selber auch nicht. Und da steht für uns heute schon die Frage im Raum, was soll man mit solch einer Truppe überhaupt noch anfangen? Was würden wir als Außenstehende, was würden wir als Auftraggeber dann sagen? Headhunter oder Personalchefs würden vielleicht raten, du Jesus, mit denen ist nichts anzufangen. Jesus, eigentlich kannst du die in die Tonne stopfen. Sie sind für deine Vision, deine Aufgabe nicht zu gebrauchen, unfähig. Die packen es nicht. Lass die Finger von denen, mit diesem Haufen wirst du nicht viel Freude haben. Sie haben ihre Chance bekommen und sie haben sie nicht genutzt. Und was macht Jesus? Es heißt hier, ja, er hielt ihnen zunächst einmal ihren Unglauben, ihre Herzenshärte, ihre Uneinsichtigkeit vor. Oder mit einem alten Wort, er schalt ihren Unglauben. Das kommt von schelten, also jemandem einen Vorwurf machen, laut tadeln, ihn ausschimpfen. Althochdeutsch kommt es vom Lärm über etwas machen. Wir wissen nicht genau, was Jesus dann tatsächlich gesagt hat im Einzelnen. Er wird ihnen einen Spiegel vorgehalten haben, den Kopf gewaschen. Und sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach erkannt, ja, wir haben in den letzten 3-4 Tagen keine gute Figur gemacht. Eigentlich haben wir den Einstellungstest vergeigt. Oder aus der Sicht eines Chefs, keiner stellt so unmotivierte Mitarbeiter ein. Wer erkennbar so viel Mühe mit meiner Firma hat, den nehme ich doch gar nicht erst. Nach heutigen Vorstellungen wäre es das gewesen. Und wie geht die Geschichte weiter? Es ist schon verrückt. Jesus stellt genau diese kleingläubige, kaputte Truppe wieder ein. Er trennt sich nicht von ihnen. Er entlässt auch keinen, er sortiert keinen aus. Er beauftragt sie trotz allem. Er beginnt neu mit ihnen. Und das ist, denke ich, die gute Nachricht, das Evangelium dieser nachösterlichen Geschichte. Trotz ihres Versagens, trotz ihres Unglaubens, vertraut Jesus seine Sache genau diesen Typen wieder an. Und ich denke, das dürfen auch wir ganz neu hören. Markus will die Jünger nicht schlecht machen. Er will mit dieser Zusammenstellung der Ostergeschichten deutlich machen, ja, Ostern ist und bleibt eine Herausforderung. Es geht nicht um Ostereier und Osterhasen und Süßigkeiten und Frühling und so weiter. Zu Ostern wird deutlich, Jesus will gerade mit diesen Jüngern seine Sache voranbringen. Trotz des Unglaubens, hoch drei, vertraut Jesus seine Sache genau diesen Menschen an. Das ist die Botschaft des Markus. Der Kontrast zwischen den Abschnitten über die ungläubigen Jünger und ihrer erneuten Berufung. Trotz ihres Unglaubens gibt Jesus seinen Leuten wieder einen Auftrag. Und ich denke, das gilt bis heute. Denn manchmal haben wir auch viel Mühe, meistens mit uns selber. Jeder hier im Raum weiß um seine Unzulänglichkeiten. Jeder weiß, dass eigentlich mehr möglich wäre, wenn es um Jesus' Sache, seine Botschaft, um seine Gemeinde geht. Wir wissen, dass wir anders sein müssten, uns mehr einsetzen müssten. Aber der Unglaube oder auch die Bequemlichkeit oder manchmal auch die Resignation verhindern Veränderungen. Und doch soll von diesem Sonntag, von diesem Text die frohe Botschaft, die gute Nachricht ausgehen. Jesus will trotz unserer offenkundigen Schwierigkeiten mit uns, mit jedem von uns arbeiten. Er stellt uns ein. Er vertraut uns einen Abschnitt beim Bau seines Reiches an. Ihr hier in diesem Raum bei Tauber, ihr Frauen und Männer, ihr Jüngeren und Ältergewordenen, ihr so unterschiedlich Begabten, ihr politisch und kulturell so verschiedenen Menschen, ihr alle seid ihm wichtig. Und Jesus sagt damit im Grunde, ja, ich weiß um eure Grenzen, was Zeit und Kraft betrifft. Ich weiß um eure Müdigkeit. Ich weiß, dass ihr auch manchmal bequem seid. Ich weiß um die Ausreden und trotzdem will ich mit euch zusammen etwas auf die Beine stellen. Ich habe neben vielen anderen auch euch auf meiner Liste. Ich brauche euch hier in diesem Ort unter diesen Umständen. Lassen wir uns von dieser Geduld Jesu, von seiner Hartnäckigkeit überzeugen. Schlagen wir in die dargebotene Hand ein. Ergreifen wir sie und lassen uns von ihr tragen und mitziehen. Ich möchte diesen hellen Ton des Evangeliums hier und heute neu hören. Trotz unseres Unglaubens und aller Zweifel will Jesus uns gebrauchen. Er haut uns nicht einfach in die Pfanne. Nein, er vertraut uns seine Sache an. Er hat Geduld mit uns, viel mehr, als wir mit uns selbst haben. Was für eine Botschaft, das ist Evangelium pur. Und dann geht es um die nächste Frage. Was sind unsere Aufgaben? Was geht uns durch den Kopf, wenn wir die drei letzten Verse 15 bis 18 uns anschauen. Und ich muss sagen, beim ersten Lesen habe ich gedacht, das ist eigentlich mir eine Nummer zu groß. Hier wird mir etwas übergestülpt, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Die nächste Folie bitte. Ich soll der ganzen Welt und der ganzen Schöpfung das Evangelium verkündigen. Ich soll Dämonen austreiben, in neuen Sprachen sprechen. Ich soll mir keinen Kopf machen um tödliche Gefahren. Und ich soll Kranke heilen. Ehrlich, da rutscht mir das Herz in die Hosentasche. Sofort ist bei mir wieder der Gedanke des Unglaubens da, der Zweifel, der Mutlosigkeit. Vielleicht auch bis hin zum Frust, zum Widerstand, zur Ablehnung. Mir ist klar, das kann ganz schnell gehen, dass wir es so empfinden. Aber die Frage ist natürlich, ist das wirklich Jesu Absicht? Und da muss man natürlich sagen, nein. Wir müssen es uns noch einmal genauer anschauen. Jesus verlangt eigentlich nicht viel. Wir müssen uns nicht, wer weiß was, aus den Fingern saugen. Jesus sagt eigentlich nur, verkündet das Evangelium. Jesus sagt nicht, treibt ihr die Menschen zur Umkehr oder überredet sie zum Glauben oder manipuliert sie oder bekehrt sie, wenn nötig, mit Gewalt oder rettet sie aus irgendwelchen Fegefeuern. Jesus sagt, das alles ist nicht euer Job. Wenn ihr das probiert, überhebt ihr euch. Dass dann Menschen umkehren, glauben, sich taufen lassen, das alles ist nicht eure Geschichte. Das alles bewirkt Jesus oder das hat mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Eure Aufgabe ist es deshalb nur, mich, also Jesus, ins Gespräch zu bringen. Immer und immer wieder. Und denkt dabei daran, ihr bringt mich nicht nur durch eure Worte, sondern auch durch euer Tun ins Gespräch. Auch euer Tun ist Verkündigung. Ihr seid immer im Dienst der Verkündigung. Ihr seid immer Zeugen, so oder so. Die nächste. Und was ist nun mit den Zeichen, die denen folgen, die an Jesus glauben? Wenn ich ehrlich bin und mir so Gemeindegeschichten anschaue, dann muss ich sagen, sie sind regelmäßig Zankapfel gewesen. Daran scheiden sich die Geister. Die einen sagen, das war nur etwas für die ersten Christen. Heute haben wir das Wort Gottes, es geht um Verkündigung und nicht um Wunder. Und die anderen stellen sich hin und sagen dann, nur wenn wir Dämonen austreiben, wenn wir Kranke heilen und in Sprachen reden, dann sind wir echt glaubwürdig, dann können wir etwas bewegen. Und dann gibt es typisch Amerika dann sogar Pastoren, die in aller Öffentlichkeit tatsächlich mit echten Giftschlangen experimentieren, in einem Gottesdienst. Nicht, da greift man sich dann an den Kopf. Und man muss einfach feststellen, hier geht in vielen Dingen ein Riss durch Gemeinden und Gemeinschaften. Die Frage ist dann schon, wie sollen wir mit diesen beiden Versen umgehen? Gibt es nur diese beiden Auslegungen und dann in der Folge Spannungen, Ärger, Krach, Trennungen? Ich weiß nicht. Bilden diese fünf Zeichen wirklich eine neue Gabenliste? Muss die nun in jeder Gemeinde zu finden sein? Muss an der jeder Christ gemessen werden? Mein Gedanke dazu ist eher, Nein, diese Zeichen sind Beispiele, also Mehrzahl. Sie sind Beispiele für das, was Jesus uns geben möchte. Und hier wird ein schon weites Feld umrissen, Schneisen geschlagen, die wirklich den Weg des Glaubens wagen, die werden anderen wohltun. Und dann werden Beispiele genannt. Sie werden Dämonen austreiben und Kranke heilen. Das heißt doch, sie werden einen Blick haben für andere, für die Nöte von anderen Menschen. Und sie werden anpacken, sie werden helfen. Sie werden nicht lange fragen und sie werden das auf sehr unterschiedliche Art und Weise tun. Und manchmal kann es durchaus sein, dass dann ja durchaus Dämonen ausgetrieben werden oder sie heilen durch ihr Gebet Kranke, aber längst nicht immer und überall. Nächste. Weiter, sie werden Schlangen aufheben, Gift trinken und es wird ihnen nicht schaden. Extrem, nicht wahr? Aber man könnte es ja auch etwas allgemeiner formulieren. Die, die glauben, werden hier und da wunderbare Bewahrungen erleben. Und sie werden sich dann nicht einfach hinstellen und so locker sagen, naja, Schwein gehabt. Nein, sie werden es als Bewahrung sehen und Gott dann dafür danken. Nächste. Und die, die glauben, werden in neuen Sprachen beten. Was stellt das Sprachenreden dar? Worum geht es? Und ich weiß aus eigener langer Erfahrung, was für ein heißes Eisen das in Gemeinden gewesen ist und manchmal bis heute ist. Und ich habe dann mal bei Paulus in 1. Korinther 14 nachgeschaut und da heißt es im Vers 1, es ist eine Gabe, die Gott gibt. Im Umkehrschluss, wir können uns sie nicht selber nehmen. Vers 2, damit reden wir mit Gott oder man könnte auch sagen, wir beten ihn an. Und das hat Folgen, Vers 4, damit bringt der Beter sich selber im Glauben weiter. Und im Vers 5 heißt es dann, und wenn dazu aus der Gemeinde heraus eine Übersetzung geschenkt wird, dann ist auch dieser Beitrag, auch wenn er unverständlich und herausfordernd ist, eine Hilfe für die Gemeinde. Ich sage es einmal anders, die Gemeinschaft der Gemeinde lebt von Glaubenden, die eine enge und stabile Beziehung zu Jesus und zu seinem Vater haben. Oder es ist eine Art, sagen wir, Kitt, das hält die Gemeinde im Grunde im Innersten zusammen. Die Beterinnen und Beter, wie auch immer sie beten, und wie auch immer sich das äußert. Ich weiß, manche sagen mir dann, na, damit verwässerst du doch diese Botschaft. Mag sein, aber ich gebe zu bedenken, wie gehen wir dann mit den zum Teil sehr unterschiedlichen anderen Gabenlisten des Neuen Testamentes um? Da müssen wir uns die Frage stellen, welche Gabenliste gilt der Gemeinde hier vor Ort? Was muss ich dabei einbringen oder tun? Diese hier bei Markus oder 1. Korinther 12 oder Römer 12 oder 1. Petrus 4? Was muss einer unbedingt haben? Und da ist für mich deutlich in dieser Zusammenschau, diese Listen waren immer für eine ganz bestimmte Situation, eine ganz bestimmte Gemeinde gegeben worden. Es geht immer um das, was in einer jeweiligen Situation wirklich gebraucht wird. Oder anders, der Heilige Geist hat immer etwas mit Flexibilität zu tun. Da geht es nicht um Besitzstände, um das, was irgendwo sein muss. Und noch einmal ist zu bemerken, Jesus fordert mit diesen beiden Versen nichts. Er verspricht vielmehr, wenn ihr den Weg des Glaubens wagt, wenn ihr das Evangelium verkündet, dann werdet ihr Bewahrung erfahren und auch einen neuen Blick für Bewahrungen bekommen. Dann werdet ihr mit Kraftreserven beschenkt, dann werdet ihr beschenkt mit Gaben, dann könnt ihr für andere und ihre Nöte da sein, je nachdem, was, wo, wie gebraucht wird. Ihr werdet immer und überall zuallererst vor allem Beschenkte sein und könnt diese Geschenke weitergeben. Und ich würde wieder sagen, Evangelium, Evangelium pur. Es geht nicht um den Druck, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Gaben haben zu müssen. Die gute Nachricht ist, der auferweckte Christus kümmert sich gerade um die von uns, die von Zweifeln geplagt werden, die nicht glauben können. Er will gerade die ermutigen und er ruft uns, er ruft mir und dir zu, ich brauche dich, ich brauche euch, ich will mit euch, mit dir mein Reich bauen, hier in Taunusstein. Und deshalb beschenke ich euch mit meinem Geist, mit meiner Kraft, mit meinen Möglichkeiten. Ihr seid immer Beschenkte und deshalb könnt ihr auch immer weiter verschenken. Mehr braucht ihr nicht. Amen.